Also ich habe mich ja nicht so viel wie du mit der Philosophie in Lateinamerika beschäftigt, aber immer wenn ich da doch hineingegangen bin in diese Dinge, dann ist mir schon ein sehr starker Bezug zu dem, was mir als Geschichtsphilosophie, also Theorien der Geschichte oder der Kultur vertraut sind, aufgefallen. Also, und zwar etwas ganz Merkwürdiges bei verschiedenen Theoretikern, etwas, was eigentlich mir so aus der Geschichte der europäischen Geschichtsphilosophie nicht unmittelbar vertraut ist oder war, nämlich Folgendes. Die Geschichtsphilosophien oder mindestens seit der Zeit der Aufklärung, aber auch teilweise schon in Ansätzen in der Antike vorhanden, haben ja häufig, eigentlich fast immer, so sind Theorien von Herrschaftseinheiten, Herrschaftskollektiven, die eine besondere, übergeordnete Stellung beanspruchen. Also ich denke jetzt abstrakt auch an solche Dinge wie die Unterscheidung von Freien und Sklaven in der Antike und diese Idee von Aristoteles, dass es eben Menschen gibt, die von Natur aus Sklaven sind, weil sie sich nicht selbst beherrschen können, müssen sie von anderen beherrscht werden, nämlich zu ihrem eigenen Wohl. Und da fallen die Kriegsgefangenen genauso darunter wie alle Frauen oder Kinder, und also der größte Teil der Bevölkerung eigentlich ist von dieser Art. Und das ist eigentlich, das wiederholt sich dann in den Geschichtstheorien der Neuzeit, wo man ganze Regionen oder Völker, Rassen, Sprachgruppen und so weiter, denen eigentlich die Kompetenz, über ihre wirklichen Bedürfnisse zu entscheiden oder die Kompetenz, ihre Angelegenheiten zu regeln, abgesprochen hat. Nun, den Lateinamerikanern hat man sie natürlich auch abgesprochen. Wir haben schon vorhin über Hegel da kurz gesprochen. Und vielleicht ist ist dies eine Reaktion auch darauf, aber eine Reaktion, die mehr ist als ein bloßes "so ist es nicht", sondern die dem einen anderen Entwurf entgegensetzt. Und bei Roeg ist das ja auch der Fall. Also Roeg hat ja auch eine kritische Position sozusagen zum Projekt der Geschichtsphilosophie, aber indem er diese Kritik durchführt, hat er selbst geschichtsphilosophische Ideen, nicht?
Ja,
Oder
Ideen hat er sicher, also er würde
aber die
sich,
Kritik eigentlich gegen Geschichtsphilosophie.
ja, er würde sich eben dagegen wehren, dass er selbst eine Geschichtsphilosophie konstruiert oder konstruieren will, weil er eben sehr skeptisch ist, eben aus dem Grund, den du erwähnt hast, dass es immer wieder in Geschichtsphilosophien so ist, dass bestimmte Subjekte aus ihrer Konzeption ausgeschlossen werden. Und Roeg hat auch versucht, also hier eine anwendbare Theorie zu entwickeln, wie denn so Geschichtsphilosophien im Allgemeinen funktionieren. Der hat dabei speziell auf Jacobsens Kommunikationsmodell Bezug genommen. Nämlich Jacobsens Modell ist ja bekannt, also einerseits gibt es in der Kommunikation immer einen Sender, andererseits einen Empfänger. Notwendig ist natürlich ein Code, damit der Sender dem Empfänger seine Botschaft übermitteln kann. Das ist also das Grundmodell. Roeg ist mit dem Modell an sich nicht sehr einverstanden. Er kritisiert die Linearität dieses Modells, weil er sagt, es ist ja nicht so, dass der Sender immer Sender ist, der Empfänger immer Empfänger ist. Es ist ja auch so, dass der Empfänger zum Sender wird und umgekehrt. Es handelt sich also nicht um eine lineare Art der Kommunikation in Wirklichkeit, sondern um eine kreisförmige. Es bildet sich durch diesen Wechsel der Rollen ein Kreis heraus, so kann man sich das jedenfalls vorstellen. Und was Roeg jetzt eben interessiert ist, er sagt, Geschichtsphilosophien kann man eigentlich mit dem vergleichen, mit dieser Kreisförmigkeit des Kommunikationsmodells, nämlich sie schließen auch immer bestimmte Gruppen ein und andere aus.
Ja, das ist sehr, ja, gut. Und dann?
Naja, und das ist eine Nihilisierung des anderen, ja. Es ist ja auch heute so, ne, dass wir, das ist ja nichts irgendwie Überwundernes, wir haben ja auch heute die Situation, dass bestimmte Weltregionen zum Beispiel in unserer täglichen Berichterstattung fast nicht vorkommen. Ne? Also wenn man da eben denkt an Afrika, das hat höchstens dann, wenn irgendeine Katastrophe dort passiert, irgendeine Bedeutung für uns, sonst sind die Afrikaner aus unserem Diskurs ausgeschlossen und den Lateinamerikanern geht es ähnlich. Also diese Geschichtsphilosophien, die sich ja dann doch so ausgeben, als würden sie irgendeine Wahrheit erzählen, die sind in Wirklichkeit immer ausschließende Philosophien.
Aber ist es auch, also ich meine, das ist ja auch in der Philosophie so, das ist ja nicht nur bei der Berichterstattung über irgendwelche Katastrophen oder sonst was, so, dass man ganze Regionen übersieht oder nur im Extremfall irgendwie zur Kenntnis nimmt, sondern das ist ja doch auch in der Philosophie der Fall, dass es den Diskurs oder die Diskurse des Zentrums, der ökonomischen Zentren gibt und dann gibt es die Peripherien, nicht? Und dass man sozusagen, wenn man schon überhaupt nach der Peripherie fragt, so haben wir ja auch heute jetzt vorhin begonnen im Grunde, dass man dann nach Einflüssen vom Zentrum auf die Peripherie fragt zunächst einmal und nicht sich denkt, diese Pfeile, die da in einer Richtung gehen, die sind ja im Grunde ja immer auch Umkehrung. Also könnten, ja, natürlich. In einer Kommunikation müssten sehr beidseitig sein.
Nicht? Das Schlimme ist ja, also dass durch diese Auslassung, durch dieses Vergessen der anderen dann auch Herrschaftsansprüche legitimiert werden, weil es auf einmal so aussieht, als gäbe es dort ja überhaupt nichts. Und ich meine, die bekannteste Sache war ja im Kolonialismus, dass man halt sich die Welt so hergerichtet hat, ideologisch, dass es dann wie eine Großtat ausgesehen hat, dass die Europäer in die dritte, heute nennt man das dritte Welt, gegangen sind und denen dort die Zivilisation gebracht hat. Das ist ja dann wie eine positive Tat erschienen. Und das schließt aber natürlich eine Geschichtsphilosophie ein, beziehungsweise setzt sie voraus. Mhm. Das ist der negative Effekt dieser Konstruktionen.
Lehnt Roig überhaupt solche Theorien über Geschichte ab? Lehnt das grundsätzlich ab oder nicht?
Naja, er lehnt sie bis zu einem gewissen Grad dann ab, wenn sie irgendwelche festgeschlossenen Systeme konstruieren, wie etwa das System Hegels. Er lehnt sie ab, auch weil sie eben immer auch einen Weg finden, mit denen sie sich festschreiben.
Was meinst du damit?
Ich meine damit eben, dass sie zu einer Ideologie werden. Sie können dann verwendet werden, wie ich es gerade vorher am Beispiel Kolonialismus versucht habe zu zeigen, sie können verwendet werden als Rechtfertigungsideologie für andere Dinge, ne, für Interessen, die einfach so durchgesetzt werden.
Ja, und diese Ideologien oder diese ideologischen Fundierungen einer Theorie über die Gegenwart oder auch einer Theorie über die Vergangenheit, die haben so ein Zentrum nach Roigs Auffassung, dort ein sehr interessantes Konzept eigentlich. Man spricht davon, sie haben so etwas wie ein unterstützendes Subjekt.
Ja, richtig.
Also was ist damit gemeint?
Das ist wirklich sehr originell auch gedacht von Roig, finde ich. Er hat also festgestellt, dass diese Geschichtsphilosophien eigentlich immer eine Garantie brauchen. Weil es ist ja de facto so, sie schließen einerseits etwas aus, ja, das stimmt zwar, und sie versichern sich das so, dass sie es dann wirklich selber glauben. Andererseits können sie es aber nicht wirklich ausschließen, völlig, weil es ja doch vorhanden ist, real.
Also
ja?
Auch bei der Abgrenzung von Kulturen wäre
genau, das. Ja. Also es gibt ja diese anderen doch immer, ja, die sind de facto da und sind nicht aus der Welt zu bringen. Und um jetzt aber doch sich selbst abzusichern, um sich selbst zu bestätigen sozusagen, braucht jede dieser Geschichtsphilosophien die Garantie ihrer eigenen Richtigkeit. Und wie Wie macht sie das? Sie macht das mit einem sogenannten unterstützenden Subjekt,
sagt Roig. Also von Roig so genannt. Ne?
So genannt, ja. Also, wobei also dieses Subjekt, das kann, wie bei Hegel ist es ganz klar, da ist es der Weltgeist. Ja. Der Weltgeist, der garantiert sozusagen, dass die Preußen zum Schluss Recht haben, ja, und die Spitze der Menschheit darstellen. Es gibt aber andere, wo das nicht ganz so offensichtlich ist, zum Beispiel in der Konstruktion von Rousseau, der dieses Bild des edlen Wilden kreiert hat. Er hat da irgendwie angeblich Bewohner der Karibik als Vorbild genommen dafür. Es kommt aber in dem Bild dann selbst überhaupt nichts mehr von diesen real dort in der Karibik lebenden Menschen vor. Das ist eine reine Konstruktion, eine enthistorisierte Konstruktion für Rousseau, mit denen er eigentlich ganz andere Zwecke verfolgt. Nämlich, wenn man das genau untersucht, dann sieht man, er wollte eigentlich dem aufstrebenden Bürgertum gegen den herrschenden Adel damals helfen und ideologische Unterstützung bieten. Es gibt aber auch noch andere Modelle, also etwa wenn man denkt, also im dogmatischen Marxismus ist das Proletariat bis zu einem gewissen Grad zu so etwas verkommen, ja, zu so einem unterstützenden Subjekt, das quasi garantiert, also das Proletariat, das wird einfach siegen. Ja. Damit hat man alle möglichen negativen Erscheinungen zugedeckt.
Ja, gut, das sind sehr unterschiedliche Dinge, die die Roig da also als unterstützendes Subjekt, das sind teilweise Idealisierungen von Typen oder das ist eine Konstruktion einer Entität wie der Weltgeist oder dieses Proletariat sozusagen die Konstruktion eines oder das Festhalten an einer Konstruktion eines Kollektivs. Aber heute zum Beispiel in der freien Marktwirtschaft, ich meine, da gibt es ja auch solche Ideologeme und Bücher vom Ende der Geschichte, erinnere mich an Anfang der 90er Jahre, Fukuyama hat so ein Buch geschrieben vom Ende der Geschichte, wäre auch eine Geschichtstheorie über den Sieg der Marktwirtschaft. Was wäre da das unterstützende Subjekt wohl?
Ja, hier ist es eigentlich so, dass es gibt kein eigentliches Subjekt, würde ich sagen, aber diese Marktwirtschaft, die gewinnt sozusagen Eigenleben und wird insofern menschlich und so etwas wie ein Subjekt, ja, weil sie als Wirtschaftsform garantieren scheint für Fukuyama, dass sich alle anderen Völker entsprechend, wie der Westen es schon tut, verhalten werden in Zukunft. Also es schließt diese Theorie, genauso wie die anderen auch, den Zufall aus der Geschichte eigentlich völlig aus. Ja? Und das andere natürlich sowieso. Also es wird quasi eine Entwicklung angenommen, die sicher schon stattfinden muss.
Zwangsläufig sozusagen.
Ja, zwangsläufig stattfinden
muss. Und wogegen sich der Roig dann wendet, ist eigentlich, dass man sowas glaubt, dass man dem so absolut sicher vertraut, nicht? Und dann muss er sich auf eine Alternative irgendwie stützen. Und so eine Alternative, das müssten wir erst finden, also das sollten wir uns noch einmal überlegen, was das sein könnte.
Let's
Also der Kern von Roeks Kritik an der Geschichtsphilosophie ist ja wohl der, dass er sagt, alle diese Theorien sind eigentlich gezwungen, so eine Art Superkreis oder Kommunikationskreis, eben einen ausschließenden, exklusiven und auch wieder einschließenden Kreis zu konstruieren und da eine Hierarchie herzustellen und dann zu behaupten, das ist eigentlich der Durchbruch der Vernunft oder der Durchbruch der Kultur, der letzte. Und die real existierenden jeweils anderen sind halt dann zu entwickeln oder zu zivilisieren oder irgendwie assimilieren oder so irgendwie. Was spielen diese realen anderen für eine Rolle in so einem Prozess? Der Roek sagte im Klartext eigentlich, das ist gar nicht so. Das sind ja nur ideologische Konstrukte.
Ja, also er sagt einmal, man ist natürlich selbst auch immer geneigt. Er selbst sieht sich auch selbst und die Philosophie ständig davon betroffen. Es ist nicht nur einzig die Geschichtsphilosophie, die ständig also Gefahr läuft, ideologisch zu werden, ja, sich einzurichten, in den festen Bedeutungen, die sie einmal geschaffen hat, bequem zu werden. Ja. Das ist eine generelle Gefahr, die Philosophie ständig bedroht. Was sagt er jetzt, wie kann man dem entgegenwirken? Einerseits dadurch, dass man selbst kritisch möglichst ist, sich möglichst offen hält, irgendwelchen Garantien, irgendwelchen Dingen, die den Zufall auszuschließen versuchen, misstraut. Andererseits sieht er aber auch eine gesellschaftliche Kraft, die eigentlich diese Infragestellung des Bestehenden oder der bestehenden Theorie oder Philosophie oder Ideologie, wie man es auch nennen mag, sozusagen immer wieder durchführt. Und das sind diese Deklassierten, die innerhalb eines Systems, sei es jetzt ein regionales, nationales oder globales System, die also diese Deklassierten innerhalb dieses Systems, das sagt er, die üben sozusagen eine moralische Funktion aus. Und zwar deswegen, weil sie von ihrer Deklassiertheit her, von ihrer Ausgeschlossenheit auch in Anklang an das Vorhergehende, könnte man sagen, es sozusagen nötig haben, diese bestehende Ordnung in Frage zu stellen.
Also die Philosophie, die wirkliche Kritik innerhalb oder für die Philosophie wird eigentlich nicht von den Ideologen oder Philosophen.
Richtig, ja, das ist also sehr interessant. Das sind eben die Menschen selber, die eben nach einem besseren Leben streben. Die führen eigentlich die Kritik oder stoßen die Kritik an.
Ja, aber die verfolgen doch alle nur ihre subjektiven Zwecke, oder?
Natürlich verfolgen sie ihre subjektiven Zwecke, aber Roek sagt eben, diese subjektiven Zwecke sind ja nicht an sich etwas Schlechtes. Also wenn ich mich ernähren will, wenn ich etwa ein Dach über dem Kopf haben will, wenn ich auch will mich irgendwie bilden und mich auch vergnügen natürlich, dann ist das ja an sich nichts Verwerfliches, sondern das sind ja also ganz natürliche menschliche Bedürfnisse und die sind sehr wohl also auch ein Gradmesser, ja, für die Richtigkeit einer Theorie, für die Richtigkeit eines Systems.
Also er spricht von natürlichen Bedürfnissen oder von einem natürlichen Menschen.
Ja, da greift er auf ein Modell aus der Literatur, nämlich auf José Martí's. José Martí war ein kubanischer Freiheitskämpfer Ende des 19. Jahrhunderts. Er greift auf das Modell, das José Martí aufgestellt hat, zurück, des natürlichen Menschen, des Hombre Natural. Martí hat sich aber der Titel Natürlich ist vielleicht etwas missinterpretationsfähig. Es ist so, dass dieser natürliche Mensch für Martí nicht jetzt gemeint ist, ein Mensch, der also völlig wie der edle Wilde von Rousseau unabhängig von der Zivilisation lebt, sondern es ist ein Mensch, der einfach sich ein natürliches Gespür sozusagen bewahrt hat, dafür, was seine Bedürfnisse sind.
Also hast du vorhin gesagt, Essen und Dach.
Ja, aber nicht nur. Also Roek ist nicht ein Materialist, der also alles auf materielle Dinge reduziert. Roek sieht also genauso als Bedürfnis die menschliche Würde. Ja, der Mensch will nicht nur überleben, sagt Roek, sondern der Mensch will als Mensch in Würde überleben. Ja? Und die Würde ist also mindestens ein genauso großes Grundbedürfnis wie Essen.
Vielleicht ist das ein Grund, also das ist jetzt noch eine, als Frage auch an dich formuliert, vielleicht ist das ein Grund, warum beispielsweise Kant nicht so stark rezipiert wurde in Lateinamerika, wenn wir jetzt auf den Anfang unseres Gesprächs wieder zurückgehen. Wodurch wird die Würde des Menschen bewahrt, die Achtung vor der Menschheit in der kantischen Ethik eben durch das Absehen von der Subjektivität, nicht? Durch die
genau,
Generalisierbarkeit,
ja.
Durch die reine Vernunftbegründung eigentlich der Normen und so. Und da tauchen ja plötzlich jetzt sozusagen als humanistische Motoren oder die Motoren des Humanismus persönliche subjektive Zwecke auf, persönliche ja, Bedürfnisse. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise eigentlich an die Dinge.
Das ist wirklich ganz anders und das ist wirklich, meine ich, also originell an Roeck und es ist wirklich schade, dass das Roeck nicht mehr rezipiert wird, weil das ist wie ein wirklich genuiner Beitrag zur Weltphilosophie, meine ich, weil er nämlich eben wirklich für diese Rechte, die Rechte dieser Subjektivität eintritt. Roeck macht sich aber nicht etwa die Illusion jetzt, das muss man schon ganz klar sagen, er macht sich nicht die Illusion, dass alle Menschen gut sind und dass sie nur gut sind, ja. Das sagt er nicht, ja. Aber er sagt eben, es gibt gewisse Grundbedürfnisse, die sind also, die sollten befriedigt werden. Und es ist, der Mensch hat sozusagen ein Recht auf diese Befriedigung. Und es ist nicht richtig, wie du sagst, also dass wenn man ein moralisches System konstruiert, wie Kant das mit dem kategorischen Imperativ gemacht hat, wo man dann meint, man müsste das Subjektive völlig ausschließen. Ja, bei Kant ist es ja so, dass das Subjektive darf überhaupt nichts gelten und nur dann, wenn man sozusagen diese Subjektivität völlig aufgibt, kann man an diesem Reich der Zwecke, wie das bekannt heißt, teilnehmen. Und ähnlich ist es auch bei Hegel. Hegel spricht also von der harten Arbeit der Bildung, glaube ich, die es also ermöglichen würde, dass der wilde, unzivilisierte Mensch irgendwie sich an die Sittlichkeit annähert.
Ja, wir müssen langsam zum Ende kommen, daher stelle ich da noch die Frage, du sagtest, zu wenig rezipiert, gibt es etwas von Roeck eigentlich auf Deutsch zu lesen?
Ja, leider nein.
Also da müssen wir was übersetzen, wenn das so ist, ne? Also das ist einfach nur eine Aufgabe. Gibt es über Roeck etwas zu lesen, außer dem, was ich jetzt ankündige? Also der Günther hat nicht nur sich im Studium damit befasst, sondern jetzt auch ein Buch geschrieben, das sehr, also nicht nur Roeck behandelt, aber vorrangig Roeck. Und zwar hat es den Titel »Die Philosophie als Markt der Emanzipation«. Das ist offensichtlich ja eine Anspielung auf den alten Titel »Der Markt der Theologie«, also »Die Philosophie als Markt der Emanzipation« von Günter Mahr erscheint im Frühjahr 2001.
Hoffentlich schon früher.
Vielleicht schon noch im Winter, aber es erscheint jedenfalls bald in Mainz im Concordia Verlag. Das ist das Erste eigentlich, was direkt in deutscher Sprache über Roeck zu lesen sein wird. Und im Übrigen, glaube ich, wäre es eine Anregung, einfach einmal einiges von ihm auch zu übersetzen. Ich möchte jetzt, oder muss zum Schluss kommen und noch den nächsten philosophischen Brocken ankündigen. Also zu Beginn des kommenden Jahrtausends, am 3. Jänner, ist der nächste philosophische Brocken zu erwarten, gestaltet von Sergius Codera. Und er wird etwas ein Thema aus der Renaissance-Philosophie unter dem Titel »Strategie des Höflings« besprechen. Ich wünsche gute Ferien oder was immer um diese Jahreszeit zu wünschen ist.